mit Ihrem Einverständnis rufe ich jetzt die zweite Frage- und Antwortrunde vor der Mittagspause noch auf. Begonnen wird das von der Frau Kollegin Wolf, Staatsministerin aus Hessen.
Ist es dran? Ja. Nach einigen Bemerkungen der Sachverständigen würde es natürlich auch reizen, auf Finanzbeziehungen noch Bezug zu nehmen in der Fragestellung, ob denn nur die Länder arm seien und der Bund das Geld drucken kann. Aber ich will meine Frage an Professor Erhardt einleiten mit seinen eigenen Begriffen. Sie haben vorhin gesagt, es geht um Verantwortlichkeit für einen Fachbereich und der ist am besten mit den Mitteln des Wettbewerbes zu leisten, durch Transparenz, die dann auch eben die Geschwindigkeit von Veränderungen, von Reformprozessen mit positiv beeinflussen und zu besseren Leistungsergebnissen führen. Sie hatten es gegenübergestellt einer Mischkompetenz bzw. der Zentralität, bei der der Begriff der Nivellierung gefallen ist. Sie hatten angeboten, dafür noch weitere Beispiele zu nennen, dieses auch zu belegen aus dem Bereich wahrscheinlich des Hochschulfeldes, aber gerne auch des übrigen Bildungsbereiches. Darum würde ich gerne bitten.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die Frau Kollegin Abgeordnete Cornelia Hirsch, Fraktion Die Linke.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die beiden Sachverständigen, Herr Töne und Herr Steinert, und zwar zum Punkt gemeinsame Bildungsplanung. Da ist jetzt ja von einzelnen Sachverständigen die These aufgestellt worden, dass diese gemeinsame Bildungsplanung eigentlich nie sehr weit ausgeschöpft wurde und insbesondere wurden die BLK-Modellprojekte angesprochen, dass da doch eigentlich nie sehr viel dahinter stand. Da wäre einfach meine Bitte oder Frage an Sie, ob Sie uns einfach aus Ihrer Praxis noch mal genauer erläutern können, um welche Programme es sich da handelt, was für Impulse vielleicht auch von diesen Programmen ausging und inwieweit Sie ja die Möglichkeit oder das denkbar finden, dass da eben eine Kompensation hergestellt wird, wenn die gemeinsame Bildungsplanung wegfällt, wie es jetzt ja vorgeschlagen wird.
Vielen Dank. Die dritte Frage geht an die Frau Kollegin Erzegrave, Ministerin aus Schleswig-Holstein. Draufdrücken, dann kommt das von alleine.
Und nicht so gewohntes Gelände hier. Herr Vorsitzender, meine erste Frage richtet sich an Herrn Töne und wenn Herr Professor Schneider zu dieser ersten Frage noch Stellung nehmen darf und ihm etwas Neues noch einfällt dazu, dann mag die auch an ihn gerichtet sein. Vorbemerkung, die Bundesländer haben, denke ich, unbestritten in den letzten Jahren in Fragen der Kooperation Stärkeres geleistet als jemals zuvor in der Geschichte der KMK. Das hat mit PISA und seinen Folgen zu tun. Und deswegen frage ich, in welchen Bereichen, insbesondere der schulischen Bildung, halten Sie ein Zusammenwirken von Bund und Ländern denn für die Zukunft für erforderlich und damit zugleich die Frage in der Vergangenheit für wirkungsvoll und erfolgreich? Und man könnte die Frage auch so stellen, dass man sagt, welche bildungspolitischen Innovationen würden denn verhindert oder nicht erfolgen, wenn ein sogenanntes Kooperationsverbot oder die Abschaffung des 91b erfolgen würde oder die Veränderung. Meine zweite Frage richtet sich an Professor Schneider. Ich will noch einmal eine Dimension ansprechen, von der hier heute noch sehr wenig die Rede gewesen ist, nämlich die Dimension der Mobilität innerhalb Deutschlands und in Europa und Ihnen die Frage stellen, welche Folgen für die Mobilität von Lehrenden und Lernenden auf allen Ebenen des Bildungswesens denn zu erwarten sind, Ihrer Meinung nach, ob denn welche zu erwarten sind durch das Gesamtpaket der vorgesehenen Änderungen im Bildungsbereich.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Dr. Krings, CDU-CSU-Fraktion.
Geduld. Ja. Vielen Dank. Abweichend von dem Fragezettel, den ich eingereicht habe, möchte ich beide Fragen an Herrn Professor Kirchhoff richten. Und ich möchte diese Fragen in den Kontext stellen, gerade der jetzigen Verfassungslage, weil ich glaube, dann vor dem Hintergrund der jetzigen Verfassungslage, wenn wir da vielleicht zwei Dinge nochmal klären, vielleicht auch der Umfang oder der beschränkte Umfang der Änderungen, die wir vorhaben in einigen Bereichen, hier noch einmal klar wird. Zunächst einmal würde ich mich freuen, wenn Sie kurz darlegen könnten, welche Kompetenzen der Bund denn für den Bereich Schule nach jetziger Verfassungslage hat. Und insbesondere, ob die Modellversuche, von denen hier oft gesprochen worden sind und wonach eben nochmal gefragt worden ist, die Modellversuche im Bereich Schule bei einer strikten Auslegung des Artikel 91b überhaupt unter diesen subsumierbar waren nach geltendem Verfassungsrecht. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch die Frage, wie weit dieses die Stichwort Kooperationsverbot für die Änderung denn eigentlich eine richtige Bezeichnung ist. Zweite Frage, ebenfalls wie gesagt an Professor Kirchhoff, kurz und knapp. Wie beurteilen Sie den Handlungsspielraum, den der Bund de constitutione lata, also der nach geltendem Verfassungsrecht noch besitzt, für den Bereich des Hochschulrechts nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts? Was ist da eigentlich in groben Zügen noch übrig geblieben, überhaupt von dieser Kompetenz? Auch vor diesem Hintergrund wird dann, glaube ich, noch einmal der beschränkte Umfang der Änderung deutlich. Dankeschön.
Danke Ihnen. Die letzte Frage in dieser Runde geht an Herrn Kollegen Pinkwart, Minister aus Nordrhein-Westfalen.
Gabriel und Herrn Kempen bitten, zu folgenden beiden Sachverhalten Stellung zu beziehen. Ich will das mit einer Einleitung verbinden, die sich bezieht auf eigentlich die Debatte von heute Morgen, doch in fast allen Beiträgen, dass wir anknüpfen an das, was Herr Biedenkopf gesagt hat, ja darum ringen müssen, wie wir das qualitative Wachstum voranbringen müssen. Und wir sehen mit Blick auf die steigenden Studierendenzahlen, mit Blick auf zusätzliche Ausbildungsnotwendigkeiten, Handlungsbedarf über das hinaus, was bei der Erstabfassung des Entwurfs vielleicht reflektiert worden ist. Deswegen meine Frage an die beiden, inwieweit die Bemühungen, die sich hier abzeichnen, auch seitens des Bundes beim Hochschulkonzept 2020 jetzt sinnvoll in Einklang gebracht werden können mit dem, was vorliegt, beziehungsweise was aus Ihrer Sicht zu ändern wäre, um auch die Vorstellungen der Bundesbildungsministerin, die Sie ja kennen in den Eckpunkten, auch mit der notwendigen Wirksamkeit an die Hochschulen zu führen. Und der zweite Gedanke in dem Kontext, die Regelungen, die den Hochschulbau berühren, sehen ja vor, dass es zu einer Trennung kommen soll zwischen der stärker lehrorientierten Förderung des Hochschulbaus und der stärker forschungsorientierten Förderung des Hochschulbaus. Und wenn die Länder mit der Ausfinanzierung von 70% der Bundesmittel in den nächsten Jahren offensichtlich stärker die lehrorientierte Förderung des Hochschulbaus dann selbst übernehmen sollen mit der Ausfinanzierung durch den Bund, würde ich Sie bitten wollen, doch nochmal auch bewerten zu wollen, inwieweit der Finanzierungsschlüssel, der hierfür vorgeschlagen ist, dann ein sachgerechter ist.
Vielen Dank. Wir treten dann in die Antwortrunde ein und das Wort hat zunächst Frau Dr. Ebel Gabriel auf die Frage des Kollegen Pinkwart.
Also das qualitätsorientierte Wachstum ist, glaube ich, das Schlüsselwort, unter das wir die Überlegungen stellen müssen, die wir hier insgesamt auf den Weg gebracht haben. Ich glaube, es war Herr Strohschneider, der gesagt hat, es soll ja immerhin nicht schlechter werden mit den Regelungen, die wir jetzt haben. Das kann uns natürlich nicht genügen, sondern es muss die Voraussetzung geschaffen werden, damit die Hochschulen leistungsfähiger werden. Und der Rahmen, in dem das steht, in einem staatlichen Hochschulsystem, wie wir das in Deutschland haben, ist einer, bei dem der Staat Rahmenverantwortung wahrnimmt, um dann die selbstständige Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen zu stärken. Es sind, das kann man nicht oft genug sagen, die einzelnen Hochschulen, Heidelberg im Wettbewerb mit Harvard, Göttingen im Wettbewerb mit Stanford oder Oxford, und Sie können die Beispiele fortsetzen. Für die konkrete Ausgestaltung heißt es zunächst einmal, dass wir Verlässlichkeit und Transparenz brauchen, und zwar über alle Bereiche hinaus, die die Hochschulen umfassen. Das ist eine Finanzierungstransparenz und Verlässlichkeit. Die Argumente dazu sind hier genannt worden. Keine Finanzierungsmodelle durch die Hintertür, auch nicht beim Overhead, das ja als Instrument genannt worden ist und bei dem wir doch deutlich sagen müssen, wenn institutionelle Förderung der Hochschulen dem Bund verboten ist, dann kann sie auch nicht über Overhead erfolgen. Deshalb ist hier, glaube ich, Klarheit und Wahrheit als Grundprinzip angesagt. Es ist eben angesprochen worden, es tut sich ein ganzer Fragenkatalog und Maßnahmenkatalog auf mit Ihrer Frage. Ich greife mir nur ein paar Dinge heraus. Es ist eben gesagt worden, Investitionen in den Hochschul- oder Finanzierung im Hochschulbereich muss als investive, nicht als konsumtive Kosten verstanden werden. Das schließt natürlich den ganzen Bereich der Innovationsfähigkeit von Hochschulen mit ein. Wir machen uns im Augenblick überhaupt nicht klar, welche Herausforderungen mit dem Innovationsbegriff gerade für die Wissenschaft verbunden sind. Sämtliche Fördermechanismen, wir denken hier über das EIT zum Beispiel nach, in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft müssen diesem zentralen Gedanken einer Gesamtverantwortung der Hochschulen im Innovationsbereich Rechnung tragen. Und das heißt, eine enge Grenzziehung, und damit leite ich dann über zur Frage der Hochschulbaufinanzierung, eine solche enge Käsekästchen-Grenzziehung zwischen den Zuständigkeiten für Lehre, für Investition und für Forschung und Innovation andererseits hilft der Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems nicht. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man in Rechnung stellt, dass wir uns in einem europäischen Wettbewerb befinden, in dem wir identifizierbar sein müssen. Auch um allein diese Identifizierbarkeit geht es zum Teil ja, wenn wir danach fragen, was für ein Wissenschaftssystem, was für ein Forschungssystem sich in den Wettbewerb um die besten Leute, um die Mittel, um die Forschungsförderung etwa, um die Sichtbarkeit in den Kooperationen mit der Wirtschaft europaweit begibt. In der Hochschulbaufinanzierung ist die Trennung von Forschung und Lehre zwar in Teilen leistbar, dort wo etwa in der Medizin die Trennungsrechnung funktioniert. Sie ist aber nur mit einem hohen Maß an Künstlichkeit und, glaube ich, auch nicht mit Sachgerechtigkeit in den anderen Bereichen der Wissenschaft leistbar. Wir können nicht auf der einen Seite immer wieder sagen, dass die Einheit von Forschung und Lehre in den Institutionen der Wissenschaft, sie muss ja nicht gleichermaßen in jeder einzelnen Person ausgedrückt sein, in den Institutionen der Wissenschaft ein Grundprinzip unserer Leistungsfähigkeit ist, ein Grundprinzip unserer Identität. Und dann bei den Fördermechanismen einerseits Globalhaushalte und die Abkehr von der alten Kameralistik propagieren und eine neue Form des Auseinanderrechnens bei der Trennung nach Lehre und Forschung dann vorschreiben. Das ist da allen Bestrebungen, und deshalb gehören die beiden Fragen, die Sie gestellt haben, zusammen, nach Steigerung der Qualität abträglich. Denn wir wollen die Forschung nicht auf der Strecke lassen, wenn wir die Bergstudentenzahlen in der Lehre adäquat ausbilden wollen. Wir wollen den Zielkonflikt andererseits, der zu einer Vernachlässigung der Lehre bei hoher Forschungsleistung fördern kann, nicht eingehen. Wir müssen beide Dinge im Zusammenhang betreiben und deshalb auch fördern können. Und deshalb, Herr Markschies sitzt nun hinter mir, muss zum Beispiel so etwas wie das Naturkundemuseum, das die Humboldt-Universität hat, in einer Gemeinschaftsfinanzierung weiter realisierbar sein können. Deshalb keine unnötigen Umwege, keine Legitimationszwänge, wo wir eigentlich für die Sache arbeiten müssten. Und die Empfehlungen, ich glaube, Herr Mayer hat einige klare Wege aufgezeigt, wie man Konsens herstellen kann, Transparenz und Verlässlichkeit herstellen kann. Ich glaube, diesen Weg sollten wir beschreiten und nicht einen Zielkonflikt herbeiführen, der sagt, entweder wir haben eine Gesetzesreform, wie wir sie brauchen, oder wir haben eine Stärkung der Leistungsfähigkeit. Entweder wir haben eine Stärkung der Bundesländer oder eine Stärkung der Hochschulen. Ich glaube, dieses Oder müssen wir aufheben im Interesse der Sache.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Erhardt auf die Frage der Frau Kollegin Wolf.
Sie haben nach Beispielen gefragt. Ich habe jetzt versucht, dies einigermaßen zusammenzustellen. Erstes, Hochschulbauförderungsgesetz, wo ja vielfach vorgetragen wurde, dass die Mitfinanzierung durch den Bund eine diesen Bereich förderliche Wirkung habe. Erstens, abgesehen davon, dass der Bund schon vor Beginn dieser Föderalismusreformdiskussion die Mittel abgesenkt hat und damit eine Deckelung vorgesehen hat, sodass auch die Länder nicht darüber hinausgehen konnten, darf ich einfach sagen, aus meiner Erfahrung in Baden-Württemberg war es genau umgekehrt. Wir hatten ständig Probleme mit dem Finanzministerium, dass wir notwendige Bauten nicht durchführen konnten, weil wir nicht die entsprechenden Komplementärmittel des Bundes hatten. Und man kam dann zu einem Verfahren, wonach man eine Unbedenklichkeitserklärung des Bundes für die Mittelausgabe im Hochschulbereich brauchte. Das heißt, Baden-Württemberg kam sich vor wie ein Gläubiger, bei dem der Schuldner nicht bezahlt. Das heißt, diese Situation kommt jetzt wieder, wenn die öffentlichen Hände weniger Geld haben werden, dann haben wir eine Deckelung. Und dies wird von den Finanzministern gegen die Wissenschaftsseite gewandt. Zweitens, Berufsakademieabschlüsse. Dass ich das sage, das sehen Sie mich mir nach, weil ich die selber 1974 mit auf den Weg gebracht habe. 20 Jahre haben wir in der Kultusministerkonferenz um die Anerkennung der Abschlüsse gerungen. Warum haben wir sie nicht gekriegt? Ich verkürze, es sei eine Ausbildung im kapitalistischen Verwertungsinteresse. Heute haben wir es nur dem Wissenschaftsrat zu verdanken, nur dem Wissenschaftsrat, dass eine Evaluation ergeben hat, erstens Gleichwertigkeit mit den Fachhochschulabschlüssen und zweitens hinsichtlich der Schlüsselqualifikation, vernetztes Denken, Sozialkompetenz, jeder Hochschulausbildung weit überlegen. Wir haben die ersten Absolventen, allerdings nicht mit 55, sondern mit 38 und 40 Jahren als Vorstandsvorsitzende von Hightech-Betrieben. Es wurde damals in der Kultusministerkonferenz verhindert, dass ein Land mehr tut als ein anderes. Drittens, wir hatten einen Nobelpreisträger, Köhler. Dem hatten wir versprochen, für sein Max-Planck-Institut einen Neubau für 40 Millionen D-Mark hinzustellen. Hamburg hat sich dagegen gewehrt, weil zur Bundestreue es gehöre, dass auch die Länder untereinander treu seien, also nicht mehr ausgeben, als im Rahmen des gemeinsamen Verfahrens verabredet sei. Viertens, Medizinertest. Sie erinnern sich daran noch, dass es einen Medizinertest gab. Ich habe im Präsidium der Kultusministerkonferenz den Antrag gestellt, die dort, und zwar beim Institut für Test- und Begabungsforschung, vorhandenen Daten einmal zwischen den Ländern vergleichend hinsichtlich der Ergebnisse zu untersuchen. In Klammer, ich wusste, dass Baden-Württemberg 5% besser abschneidet über den, als der Durchschnitt. Mir hat damals meine Kollegin aus Nordrhein-Westfalen gesagt, Herr Erhard, ich weiß, was Sie damit wollen. Sie wollen einen indirekten Vergleich der Qualität der Abiture zwischen den Ländern. Da machen wir nicht mit. Kultusministerkonferenz. Fünfter Punkt. Beispiele sind vergangenheitsorientiert, Beispiele sind nicht zukunftsorientiert. Als die Klage der Hochschulprofessoren über die mangelnde Studierfähigkeit unserer Abiturienten zunahm, hat der Kultusminister Zehetmeier damals in der Kultusministerkonferenz gesagt, wir müssen zur Qualitätssicherung jetzt 5 Fächer belegpflichtig machen bis zur 13. Klasse und prüfungsrelevant, Sie kennen es, Deutsch und so weiter. Darauf entgegnete ihm die Senatorin aus Hamburg, es war nicht sie, es war Frau Raab, wenn Sie so vorgehen, erkennen wir das bayerische Abitur nicht mehr an. Das heißt, es war im Grunde genommen die Politik, ideologisch beeinflusste Politik, Höchststandards und nicht Mindeststandards diskutieren. Und wenn Sie das Verfahren nach § 9 Hochschulrahmengesetz, gemeinsame Diplomprüfungsordnungen angucken, so ging es auch darum, um die Festlegung von Höchststandards. Frau Wolf hat mich gefragt, Wettbewerb und Transparenz und warum Mischkompetenzen, Mischverantwortlichkeiten schlecht sind. Wir hatten in der Kultusministerkonferenz bis zuletzt nur Mischverantwortlichkeiten. Und dann möchte ich noch etwas zum Bund doch etwas sagen, wenn es jetzt diese Frage ansteht. Ich war 1987 Vorsitzender der Amtschefskonferenz, der Kultusministerkonferenz. Und plötzlich hatte der Minister Möllemann eine vernünftige Idee, hat die aber nicht im Bundeskabinett eingebracht, weil er gewusst hat, da scheitere ich, sondern in der Koalition. Und hat gesagt, ich will jetzt ein Hochschulsonderprogramm aufmachen. Er ist mit diesem Hochschulsonderprogramm ohne jede Abstimmung mit den Ländern an die Öffentlichkeit, es ging ja auch um politische Selbstdarstellung, Duftmarken setzen in diesem Bereich, durch Übergriffe in die Zuständigkeit der Länder. Wir waren inhaltlich mit diesem Programm überhaupt nicht einverstanden. Und dann hat sein Staatssekretär Schaumann den Knoten durchbrochen. Er hat gesagt, wir stellen das Vehikel zur Verfügung und das Geld, und ihr dürft es beladen von den Ländern aus. Und das hat natürlich dann, weil das Geld da lag, nun kann man das verdenken, schon zu Begehrlichkeiten geführt, zumal wir das Programm sozusagen dann beladen durften. Herr Frankenberg, Sie haben sehr ähnlich mit dem Exzellenzwettbewerb auch gesehen. Die einseitige Verkündung war ein Programm, das die Länder bis zum Schluss abgelehnt hätten. Wenn denn nicht die Länder dann abgerungen hätten dem Bund, dass dies eine Gestalt kriegt, die auch für die Hochschulen und für die Länder förderlich ist. Ich kann Ihnen nur sagen, geben Sie die Verantwortung dorthin, wo sie hier hingehört, nämlich ganz primär zu den Hochschulen selber. Der Stifterverband hat deshalb, das darf ich vielleicht zum Letzten noch sagen, ein Programm aufgemacht, die deregulierte Hochschule. Da haben wir 5 Hochschulen drin im Programm, die alles Spitzenhochschulen sind, Universitäten sind, wo wir aber zuvor mit den Ministern gesagt haben, die müssen auch Modelle erproben dürfen, die Bräder oder vielleicht sogar Kontralegem sind. Und sie müssen die gesetzlichen Voraussetzungen über Experimentierklauseln schaffen, damit die Hochschulen im Rahmen ihrer Autonomie vorankommen. Allerdings, es beschränkt sich immer auf die Hochschulen, denn im Gleichschritt kriegen sie überhaupt keine Hochschulreform voran, auf die, die nicht nur können, sondern die vor allem auch wollen. Und wollen ist die erste Voraussetzung. Und das gilt auch für den Föderalismus. Die Länder, die wollen, werden auch in Wissenschaft und Bildung ihre politischen und ihre budgetären Prioritäten so setzen, dass diesem Zukunftsbereich kein Schaden zufügt. Im Gegenteil, dass die durch Deckelungen über Gemeinschaftsfinanzierung erfolgten Begrenzungen wegbleiben.
Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Versuchungen dieses Themas sind groß. Ich versuche noch mal darauf hinzuweisen, dass es gut wäre, wenn wir möglichst knapp fragen und möglichst knapp antworten. Dann kommen wir am besten zurecht. Das Wort hat jetzt Herr Professor Kempen auf die Frage des Kollegen Pinkwart.
Herr Minister, Ihre Frage drückt Sorgen aus, mit denen Sie nicht alleine dastehen, darf ich annehmen, sondern Ihre Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern werden ähnliche Gedanken haben. Wie können wir die Herausforderungen, die vor uns liegen, meistern? Wie kann der Hochschulpakt 2020, der ja nicht irgendwie illusionär ist, sondern der bereits konkrete Formen anzunehmen beginnt, wie kann dieser Pakt auf die Beine gestellt werden? Und meine Antwort, ich will mich nicht wiederholen, ist, es ist kompetenziell nicht so ganz einfach, wenn wir die Entwurfsfassung jetzt zugrunde legen. Mir wäre wesentlich wohler, wenn wir hier ein besseres verfassungsrechtliches Fundament hätten. Ich darf auf das hinweisen, was Herr Ehrhardt gerade gesagt hat. Am gescheitesten wäre es doch, wenn man sich darauf verständigt, dass der Bund das Geld gibt und den Zügel sozusagen zu Hause lässt. Überantworten Sie das ruhig in die Länder und in den Ländern überantworten Sie es ruhig weitgehend an die Hochschulen. Und dann wird der Laden schon ans Laufen kommen. Ich prophezei Ihnen, wenn Sie so verfahren, werden wir die Herausforderung meistern, dann werden wir auch im Sinne von dem, was Frau Ebel-Gabriel ausgeführt hat, Qualität haben und Innovation haben. Wenn wir es dirigistisch machen, dann wird die Sache nicht weiterkommen. Dann werden wir international an Boden verlieren. Und die zweite Frage zum Hochschulbau. Die Unterscheidung in Lehr- und Forschungsbauten ist fürwahr eine künstliche Unterscheidung. Das lässt sich nicht wirklich auseinander dividieren. Und nun will ich aber keineswegs sozusagen mich hier zum Befürworter des alten Hochschulbausystems machen. Das war nun auch verkrustet, überbürokratisch. Einige Stilblüten hat Herr Ehrhardt gerade geschildert. So geht's natürlich auch nicht. Was den Hochschulbau angeht, Sie haben ja konkret gefragt, ob denn jetzt das Übergangsszenario, also insbesondere der Verteilungsschlüssel, der im Begleitgesetz, im sogenannten Entflechtungsgesetz vorgesehen ist, ob der tragfähig ist, da muss ich Ihnen antworten, da habe ich ganz große Zweifel. Es ist doch eher willkürlich, dass hier die Jahre 2000 bis 2003 als Referenzzeitraum herausgewählt worden sind. Ich könnte mir vorstellen, dass man da ganz andere Regelungen trifft, insbesondere indem man mal den Bedarf der Länder, den Investitionsbedarf evaluiert und dann danach abschichtet, was ist denn sozusagen Notprogramm im Hochschulbau und was ist denn ein zukunftsgerichtetes Investitionsprogramm und danach orientiert, welche Länder welchen Schlüssel zu beanspruchen haben. Also, dass wir jetzt 2000 bis 2003, da werden die prämiert, die in dieser Zeit investiv besonders aktiv waren. Und die anderen, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer eine gewisse Zurückhaltung gepflegt haben, die werden bestraft. Das ist nicht einzusehen.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Kirchhoff auf die Frage des Kollegen Dr. Krings.
Herr Krings, Sie wollten 2 Fragen beantwortet haben. Das erste, welche Kompetenz hat der Bund noch für die Schule? Also wenn wir mal von den allgemeinbildenden Schulen nur reden, sonst kann man da sicher einige Kompetenzen aufzeigen. Und wenn wir so Marginalien wie Auslandsschulen beiseite räumen, Sportförderschulen, dann stürzt mich Ihre Frage in höchste Verlegenheit. Und wenn ich dann in dieser Verlegenheit im Grundgesetz jetzt im Geltenden suche, wir sprechen jetzt über die jetzigen Kompetenzen, nicht über das, was vielleicht sein wird, der 91b, die Bildungsplanung. Bildungsplanung heißt, dass man versucht, etwas in die Zukunft zu treiben, etwas für die Zukunft zu strukturieren, aber heißt nicht, dass man Schulversuche veranstaltet oder überhaupt Schule betreibt. Also unter 91b lässt sich da sicher nichts finden, da ist gar nichts in diese Richtung drin, an einer originären Schulkompetenz. Dann kann man noch im Artikel 104 Absatz 4 suchen und findet dann dort die Möglichkeit, vielleicht eine Mensa oder Ähnliches zu finanzieren. Aber dann sind wir, das hatten wir bereits schon angesprochen, immer in der Not, eine Investition finanzieren zu müssen. Und das muss Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft sein oder Förderung wirtschaftlichen Wachstums. Das passt also nicht. Man kann etwas darunter packen, weil der 104a4 so unglaublich weich ist in seinen Begriffen. Aber von der Ratio Constitutionis ist da sicher auch nichts drin. Also Gesamtbilanz bis auf diese Marginalien, Auslandsschulen und so weiter, ist das Ganze wohl etwas präter legem. Oder man investiert in manche Bereiche und lässt dann die Investitionen stehen. Herr Kraus sprach ja davon. Dann hat man eine Mensa und wer betreibt sie und wer macht dann die Ganztagsbetreuung? Also im Grunde genommen hat der Bund dort keine Kompetenz. Das ist auch vom Grundgesetz so gewollt. Das ist auch richtig so. Das Zweite, verbleibender Handlungsspielraum des Bundes im Bereich Hochschulrahmen. Das Bundesverfassungsgericht hat da ja sehr klar gesprochen und es hat nicht nur im Bereich 72.2 Grundgesetz eine Grenze aufgezogen, sondern auch bereits im Artikel 75 Absatz 1 Nummer 1a, nämlich erstens ist es nur eine Rahmenkompetenz, also keine Detailregelung. Das heißt, es fällt aus der Befugnis des Bundes, so er sie hat, schon alles heraus, was Detail ist. Zweitens dürfen nur die Grundsätze des Hochschulwesens geregelt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung auch ausdrücklich angesprochen. Das heißt, es muss was eher allgemein sein. Der Rahmen ist allgemein, die Grundsätze sind allgemein. Und dann kommt noch drittens obendrauf, man wundert sich, wenn man die Verfassung da mal genau liest, es sind die allgemeinen Grundsätze. Also ob es spezielle Grundsätze und allgemeine gibt, das schließt sich mir sprachlich nicht ganz. Aber wir sehen, das Grundgesetz sträubt sich gegen eine Kompetenz des Bundes. Rahmen, Grundsätze, allgemeine Grundsätze. Und dann kommt die neue Rechtsprechung 72.2, die natürlich auch einen Artikel 75 trifft, der natürlich weit vor Änderung dieser Rechtsprechung formuliert war. Und der Artikel 72.2 sagt letzten Endes in der neuen Auslegung, man kann auch die Erforderlichkeit eines Bundesgesetzes nur noch bejahen, wenn sonst unsere Rechtsordnung zersplittert wird oder die Wirtschaftseinheit einfach nicht mehr funktioniert. Das sind jetzt teilweise auch meine Worte. Also das ist fast eine Ultima Ratio geworden. Im Ergebnis, da ist eine Kompetenz, die durch Rechtsprechung und dadurch, dass man den Normtext endlich einmal ernst nimmt, fast leer läuft.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Schneider auf die Frage der Kollegin Erzigrave.
Ja, zunächst ein paar Bemerkungen zu Ihrer Frage, welche Bildungsreformen, vor allem im schulischen Bereich, auch anstehen. Ich habe den gesamten vorschulischen Bereich genannt, bei dem Ausgaben zwischen 8 und 9 Milliarden erforderlich werden. Wir können die Sekundarstufe 2, die Reform der Sekundarstufe 2 hinzunehmen, Abschaffung der Hauptschule, Vermittlung von beruflich qualifizierenden Fähigkeiten bereits in der Sekundarstufe 2. Wir können die durchlässig, wenn wir jetzt alles zusammennehmen, dann kommen wir im Grunde hochgerechnet auf das Jahr 2015 auf einen Betrag von insgesamt 119,5 Milliarden Bildungsausgaben des Bundes insgesamt und erreichen damit nur den Durchschnitt des OECD-Standards. Wir liegen also noch nicht drüber. Wir haben den Durchschnitt erreicht. Im Augenblick gibt die Bundesrepublik Deutschland im gesamten Bildungsbereich hochgerechnet wiederum auf 2015 4,4% des Bruttosozialprodukts aus. Wir würden dann, wenn wir auf den Durchschnitt der OECD-Länder kommen wollen, etwa 5,5 ausgeben. Erforderlich wären also jährlich 16,5 Milliarden, nur um den OECD-Durchschnitt zu erreichen. Ich möchte gerne mal wissen, wie die Länder das stemmen wollen, mal ganz hart gesprochen. Ja, also die Länder allein können das mit Sicherheit nicht leisten. Und das geht auch nicht mit Umsatzsteuer. Also deshalb mein Votum für eine begrenzte Zeit nochmal ausdrücklich eine Mitfinanzierung des Bundes zulassen. Das kann man auch machen. In anderen Bundesstaaten hat man natürlich die gleichen schlechten Erfahrungen gemacht mit bedingten Zuschüssen, mit sogenannten Categorical Grants in den Vereinigten Staaten. Man ist dort dazu übergegangen, zu sagen, lass uns die Bedingungen, unter denen solche Zuwendungen gegeben werden, erweitern. Man spricht dort jetzt von Block Grants, bei denen die jeweiligen Einzelstaaten, Herr Mayer hat ja darauf hingewiesen, dass die Bedingungen es sind, um die es geht, die Einzelstaaten sehr viel mehr Spielraum haben. Da werden große Finanzblöcke dorthin gegeben und der Zweck ist dann sozusagen nur sehr generell, sehr allgemein beschrieben. Also diesen Weg könnte man im Grunde auch gehen. Die zweite Frage, Mobilität, vielleicht noch ganz kurz. Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass die Mobilität gerade im Bildungsbereich, aber vor allem auch im Hochschulbereich eben erheblich zunimmt, europaweit, weltweit. Und dass es deshalb mir sehr problematisch erscheint, wenn wir gerade bei den Hochschulabschlüssen nur ein Abweichungsrecht der Länder von Bundesregelungen zulassen. Hier überholt uns wahrscheinlich sowieso der Bologna-Prozess und die europäische Entwicklung, sodass das Ganze vielleicht dann sowieso nur noch eine marginale Bedeutung hat und von dieser Möglichkeit dann auch kein Land sinnvollerweise Gebrauch machen wird. Vielen Dank.
Dankeschön. Jetzt antwortet bitte Herr Steinert auf die Frage der Kollegin Hirsch.
Sehr geehrte Frau Abgeordnete Hirsch, sehr geehrte Damen und Herren, die Bildungsplanung war ein unscharfes Instrument und die Gründe hat ja Herr Professor Kirchhoff gerade dargelegt. Wenn der Bund keine Zuständigkeit hat, dann konnte es da drin auch nur darum gehen, dass man im Grunde genommen sich auf einen Nenner einigt, den alle sowieso teilen. Die Chancen braucht es auf der anderen Seite aber umgekehrt und wenn wir über eine Föderalismusreform nachdenken, müssen wir ja sehen, wie können diese Planungsinstrumente, die wir brauchen als nationale Instrumente, denn so eingerichtet werden, dass sie zukunftsfähig gestaltet werden können. In der neuen Vorlage ist gar nur noch von Bildungsberichterstattung die Rede. Also wir haben ein unscharfes Instrument, das sein gelassen wird. Bildungsplanung wird ersetzt durch Bildungsberichterstattung. Ich denke, in diesem Miteinander bringt das nicht viel, wenn es nicht mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet wird. Etwas anderes war es mit den Modellversuchen im Rahmen der Bund-Länder-Programme. Ich weise hier nur auf zwei Versuche hin, Sinus und Sinus-Transfer, die gelungen zeigen, wie etwas initiiert und dann übertragen werden kann oder auch Demokratie lernen und leben. Die Modellversuche sind ja wichtige Steuerungsprogramme im Sinne einer Bildungsplanung dann auch Handlungsmöglichkeiten zu erproben. Das Problem ist aber, dass sie oft in der Transferphase die Finanzierung eingestellt wurde und dann die Übertragbarkeit nicht mehr sichergestellt werden konnte. Und so sind die vielen wichtigen Impulse, die aus diesen Bund-Länder-Programmen erwachsen könnten, eigentlich im Vorfeld versickert, weil es nicht zu Ende gedacht war. Und hier brauchen wir Instrumente, die es auch in der Zukunft möglich machen, dass Projekte, Modellversuche, die in einzelnen Ländern gemacht werden, dann aber auch so evaluiert und reflektiert werden, dass sie übertragbar sind in andere Länder, dass sie zu einem Gesamtbildungsverständnis und zu einer Gesamtbildungsplanung beitragen können. Hier erwarten wir eigentlich, dass sie eine Föderalismusreform die entsprechenden Eckdaten auch setzt und es ermöglicht, statt zu verhindern, dass solche Entwicklungen stattfinden.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Töne auf die Fragen der Kolleginnen Hirsch und Erzigrabe.
Ja, sehr geehrte Frau Erzigrabe, sehr geehrte Frau Hirsch, ich will darauf eingehen, ich kann aber nahtlos bei Herrn Steinert anknüpfen. Eine Vorbemerkung erstmal vorweg. Wenn man sich in dieses Gebiet begibt, dann wird deutlich, dass wir es hier sehr konkret machen müssen und dann einzelne Steinchen nur bewegen. Herr Professor Erhard, nur für Sie zur Erinnerung, die von Ihnen gerühmte Berufsakademie ist ein Ergebnis der Bund-Länder-Kommissionsarbeit gewesen.
Überhaupt nicht. Wir haben nur das Geldschirm abgeholt, aber Sie haben es ja zum Teil gar nicht
gegen den Widerstand.
Also, die Bund-Länder-Kommission hat einen Forschungsbericht aufgesetzt und als Ergebnis dieses Forschungsberichtes ist nun mal genau diese Akademie als sinnvoll angesehen worden. Ja, ja, ja.
Wir sind jetzt auch gleich in der Mittagspause, wo Sie die Debatte gut fortsetzen können, aber vielleicht antworten Sie noch auf die beiden Fragen, bitte.
Ja, das zeigt doch jetzt eigentlich schon, dieser Punkt zeigt doch jetzt eigentlich schon, dass es hier um hoch besetzte inhaltliche politische Auseinandersetzungen geht, die doch eigentlich einer Überprüfung bedürften. Und wenn wir das erst recht in den Bildungsbereich insgesamt nehmen, dann wird deutlich, dass wir dort sehr viel, so sind die Begriffe ja eben auch gefallen und so werte ich auch die Reaktionen, sehr viel noch mit Vorstellungen zu tun haben, die aus den ideologischen Unterschieden in programmatischer Gestaltung heraus resultieren. Und ich denke, wir müssen zurückkommen auf die Frage, dass wir an die Stelle von Ideologie tatsächlich Empirie setzen. Und dazu sind die BLK-Berichte dringend notwendig. Das sollte weiter ausgebaut werden, das, was im Augenblick passiert. Ich will nur ein Beispiel deutlich machen. Unser Podium hier oben macht das doch überdeutlich. Also wenn man sich umguckt, ich glaube, dem fällt dem einen oder anderen schon was auf. Und ein BLK-Projekt ist die Frage der Chancengleichheit von jungen Mädchen in Schule, Beruf und Hochschule. Wenn man sich die jetzigen Fragen anguckt, BA-Studium im Jahre 2003, 49% junge Frauen. MA-Studium als konsekutive Folge, 36%. Ja, Herr Gott, es macht einfach deutlich, dass wir an solchen und vielen anderen Stellschrauben, nicht nur bei der Frage der Lesekompetenz oder der Frage der Sprachkompetenz oder anderen Dingen, dringend Konsequenzen ziehen müssen aus den Erkenntnissen, die vorliegen. Und das können wir nicht dem einzelnen Experiment einzelner Länder überlassen und dann in irgendeiner Weise darauf hoffen, dass das irgendwie verallgemeinert wird, sondern das bedarf doch einer Planung insgesamt. Wenn man sich jetzt anguckt, der PISA-Bericht als Beispiel wird national diskutiert. Die Konsequenzen werden national diskutiert. Das kann man auch nicht anders machen. Die Erwartungen der Menschen sind doch entsprechend. Und die Frage, wir können doch nicht bei der Bildungsberichterstattung stehen bleiben, Bildungsberichterstattung und sagen, das hat die und jene Konsequenzen, möglicherweise mit dem krassen Nord-Süd-Gefälle oder was auch sonst immer, und dann keinerlei Möglichkeiten mehr haben, auf Bundesebene darauf koordiniert und gemeinsam einzugehen. Ich denke, und das als Zusammenfassung daran, ich denke, dass die BLK-Projekte in der Tat weiter gefördert werden sollten, weiter möglich gemacht werden sollten und dass wir hier einen Ausbau brauchen. Derzeit ist es so, dass knapp 13 Millionen darunter ausgegeben werden für diese Programme. Na, wenn ich hier vor mir liegen habe, Förderempfehlung 2015, 13 Millionen. Dass sie dann für auf andere Jahre mit verteilt werden, stimmt. 19 Millionen wäre, wenn man mitberechnet, was für die nächsten Jahre schon im Vorhinein mit eingeplant ist. Aber dass wir von 13 Millionen ausgehen. Und ich gehe doch bei der jetzigen Situation nicht davon aus, dass wenn man sich die Länderhaushalte anguckt und ohne jede Kompensation, dass diese Zahlungen weiter so möglich gemacht werden, dass diese Programme weiter so passieren. Und ich denke, wir brauchen eine Verstärkung dieser Dinge statt eines Abbaus. Und in dem Sinne meine ich, dass wir in der Tat in einen Gesamtrahmen in unserem Land kommen müssen, der sich die Frage stellt, welche Konsequenzen sind zu ziehen, der gemeinsame Diskussionen ausgehend von solchen Projekten, gemeinsame Diskussionen, gemeinsame Vorschläge macht in den einzelnen Bereichen. Zum Beispiel bei der Sprachförderung von Migrantenkindern sind wir ja längst dabei angekommen, das, was hier mehrfach schon eingebracht worden ist, bei der Frage Frühförderung. Darüber gibt es eindeutige Programme, bloß die muss man in Bewegung setzen. Wenn man an den Hürden der einzelnen Länder und der möglichen Umsetzung dieser Programme der einzelnen Länder denkt, wird man nicht vorankommen. Dort braucht man die Hilfe, wenn man so will, dass das, was gut ist, auch in der Tat umgesetzt wird. Und in dem Sinne meine ich, dass die BLK oder auch das, was da insgesamt mit, wenn ich jetzt auf die Fragen kommen will, insgesamt mit angesprochen sind, weiter fortgesetzt werden sollte, dass es hier eine Änderung im 91b an der entsprechenden Formulierung bedarf. Ich bin jetzt nicht Verfassungsrechtler genug, um Ihnen den Vorschlag zu machen, das haben aber andere Kolleginnen und Kollegen hier schon getan, um Ihnen den Vorschlag zu machen, welche Änderung notwendig wäre. Aber diese Projekte müssen weiter fortgesetzt werden und ich denke, dass der Bund auch entsprechend in der Verantwortung steht.